Die wichtigste Voraussetzung für eine effektive Verarbeitung ist die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Erfolgreiche Verarbeiter von Problemen sprechen in der ersten Person Singular und stehen zu ihrer Rolle in dem Problem, wie es sich stellt. Sie stellen Fragen wie: Welchen Anteil habe ich daran, dass es zu diesem Problem gekommen ist? Wie habe ich zur Entstehung dieser Situation beigetragen? Was kann ich besser machen, damit ich für ähnliche Vorkommnisse in der Zukunft besser gewappnet bin? Schlechte Verarbeiter gerieren sich als Opfer und geben ausschließlich anderen Personen und den äußeren Geschehnissen die Schuld an der Situation. Einen schlechten Verarbeiter erkennen Sie daran, dass er nicht in der ersten Person Singular spricht. Sie hören ihn Dinge sagen wie: Alle Millennials sind faul, diese Kinder haben keine Arbeitsmoral, sie schaden meinem Geschäft. Erfahrene Verarbeiter ersetzen das Wort Sie oder Sie, Ihr, Du oder Es durch das Wort Ich. Ein erfahrener Verarbeiter, der es mit demselben Problem zu tun hätte, würde sagen: Ich tue mich schwer mit dem richtigen Umgang mit Millennials. Ich muss lernen, meine blinden Flecken zu sehen. Ich muss die Millennials besser kennenlernen, um zu wissen, was sie motiviert. Oder ich muss Mitarbeiter anderer Altersklassen einstellen. Wie auch immer, es ist meine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Der Unterschied zwischen mittelmäßigen und außergewöhnlichen Personen besteht darin, wie tief sie Probleme durchdringen. Die meisten Menschen sind oberflächliche Verarbeiter, aber die Besten der Besten gehen sehr viel tiefer. Langfristiges Denken zeichnet Großmeister gegenüber Amateuren aus, die tendenziell eher kurzfristig denken. Oberflächliche Verarbeiter suchen nach der schnellen Patentlösung. Sie denken nur einen Schritt voraus und ihr Ziel besteht darin, das Problem von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Gründlichere Verarbeiter suchen nach den tiefer liegenden Ursachen. Sie denken mehrere Schritte voraus und planen eine ganze Reihe von Schritten, um sicherzustellen, dass das Problem nicht erneut auftritt. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, wie die meisten Menschen an Probleme herangehen. Die häufigsten Reaktionen sind, die Schuld an anderer Stelle zu suchen und sich aus der Verantwortung zu stehlen. Vielleicht reagieren auch Sie im ersten Moment nicht anders. Das wäre nur allzu verständlich. Wir sind schließlich alle nur Menschen. Machen Sie sich anhand der folgenden Liste klar, wie Sie bevorzugt reagieren. Drei Ansätze für den Umgang mit einem Problem. Erstens: Wir überlegen, wem wir die Schuld geben können. Es ist viel leichter, das Problem andernorts zu verorten, als uns ihm zu stellen. Wenn wir niemanden finden, bleibt uns nur, allen unseren Kontakten eine E-Mail mit einer Reihe von Mittelfinger-Emojis zu schicken. Zweitens: Wir gehen an einem sicheren Ort in Deckung. Wir suchen Zerstreuung. Wir schauen uns die neuesten Posts auf Instagram an, schalten die Nachrichten an, ESPN oder TMZ. Wir gerieren uns als Multitasking-Künstler, indem wir nebenher unser Postfach sichten. Oder noch besser, wir machen für heute Schluss und gehen nach Hause, um uns in unser warmes Bett zu verkriechen. Drittens: Wir suchen nach einer Möglichkeit, das Problem zu verarbeiten, indem wir zu unserer Verantwortung stehen. Wir atmen tief durch und gemahnen uns daran, dass es solche Momente sind, in denen sich die Gewinner von den Verlierern trennen. Die Besten stehen zu ihrer Rolle. Mein Fehler. Das sind zwei einfache Wörter, die die Großartigen ständig verwenden. Gewinner sagen auch Dinge wie: Das geht auf meine Kappe oder da können wir uns nur an die eigene Nase fassen. Wie verhalten sich Opfer? Sie geben der Software die Schuld oder dem Markt, ihren Teamkollegen, ihren Kunden oder ihren Vorgesetzten. Sie zeigen mit dem Finger auf jeden, nur nicht auf sich selbst. Folglich machen sie immer wieder dieselben Fehler und verlieren ein ums andere Mal. Ich wette, dass Sie einige dieser Leute kennen. Ständig erzählen sie ihnen, dass jemand anderes die Schuld trägt. Es ist eine ununterbrochene Opferstory und ein Meer von Klagen. Indem sie die Schuld bei anderen suchen, sehen sie nicht, dass sie selbst der gemeinsame Nenner aller ihrer Interaktionen sind. Der Autor und Beziehungscoach Mark Manson schreibt: Ich sage jungen Männern immer, wenn jede Frau, mit der ihr eine Beziehung beginnt, unberechenbar und unvernünftig ist, spiegelt das nur euer emotionales Reifestadium wider. Es spiegelt euer Selbstbewusstsein oder euren Mangel an selbigem wider. Es spiegelt eure Bedürftigkeit wider. Schauen wir uns stattdessen die Gewinner an. Sie sind leicht daran zu erkennen, dass sie sich Probleme zu eigen machen. Kinder sagen in der Regel, es ist kaputt gegangen. Reife, verantwortungsbewusste Erwachsene sagen, ich habe es kaputt gemacht. Joe Rogan ist ein perfektes Beispiel für eine Führungskraft, die zu ihrer Verantwortung steht. Rogan blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Stand-up-Comedian, Schauspieler, Kampfsportler, UFC-Kommentator und Podcast-Produzent zurück. Ich sehe den Schlüssel zu seinem Erfolg in seiner Fähigkeit, Probleme zu verarbeiten und Verantwortung zu akzeptieren. Er hält mit seinen Ansichten und Gedanken nicht hinterm Berg, er spricht aus, was in seinem Kopf vor sich geht, und lässt uns so einen Blick davon erhaschen, wie er Probleme verarbeitet. In einem seiner Podcasts sprach er davon, wie ein Typ, mit dem er sich zusammengetan hatte, um Kaffee zu verkaufen, seine Plattform auf eine Art und Weise nutzte, die Rogan nicht gefiel. Man hörte seiner Stimme die Verärgerung an. Anstatt aber den anderen zu beschuldigen, erklärte sich Rogan für verantwortlich. Und anstatt sich als Opfer aufzuspielen, stand er zu seiner Rolle in dem, was vorgefallen war. Seine Worte lauteten: »Ich habe es ihm verdammt nochmal abgekauft. Ich habe zugelassen, dass es zu diesem Problem kommen konnte.« Er hatte allen Grund, wütend zu sein. Die meisten Menschen hätten in erster Linie auf das geschaut, was die andere Person getan hat. Anstatt zu sagen, dass er hintergangen wurde und somit das Opfer war, das übervorteilt wurde, stand Rogan dazu, dass er mitgespielt und somit das Problem als Komplize mitverursacht hatte. Wenn Sie Probleme verarbeiten und zu Ihrer Verantwortung stehen, hören Sie auf, die Schuld bei anderen zu suchen. Gewiss, anfangs klang Rogan wütend, aber als er tiefer in das Problem eindrang, sagte er: »Es macht mich betroffen, denn ich mag den Kerl. Ich glaube nicht einmal, dass es Absicht war.« Mit anderen Worten, er brauchte nicht lang, um zu erkennen, dass die Wurzel seines Frustes sein eigenes Verhalten war. Ein Profi, der seit Jahrzehnten Probleme verarbeitet, weiß, dass ihm niemand etwas antut, ohne dass er selbst es zulässt. Erfolgsmenschen verbittern nicht, sondern nutzen Widrigkeiten als Hebel, um besser zu werden. In diesem Fall nutzte Rogan seinen Frust als Gewehr dafür, dass er denselben Fehler nicht noch einmal beging. Wo die meisten Menschen auf den sozialen Medien Gift und Galle gespuckt oder mit einer Klage gedroht hätten, arbeitete Rogan an seiner Bildung. Zitat: »Ich habe in den letzten 3 Wochen mehr über Kaffee gelesen, als ich jemals lesen wollte oder glaubte lesen zu müssen.« Verarbeitungsschritte für den Fall, dass jemand Sie ärgert. Erstens: Stehen Sie zu Ihrer Verantwortung für das, was geschehen ist. Zweitens: Benennen Sie konkret, was Sie zur Entstehung des Problems beigetragen haben. Drittens: Nutzen Sie Ihren Frust, um besser zu werden und ähnliche Probleme für die Zukunft zu vermeiden. Das ist erfolgreiche Verarbeitung in Aktion. Ein effektiver Ansatz von jemandem, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, Probleme direkt anzugehen und zu nutzen, um aus ihnen zu lernen und an ihnen zu wachsen. Das ist nichts, was die Natur uns geschenkt hat oder nicht geschenkt hat, und es ist nichts, was wir über Nacht lernen. Lernbar ist es jedoch auf jeden Fall. Und es ist auch lehrbar. Wenn Sie in einer Führungsposition sind, reicht es nicht, wenn Sie Probleme für sich selbst verarbeiten. Sie müssen diese Fähigkeit an Ihre Vorgesetzten und Ihre Mitarbeiter weitergeben. Am besten gehen Sie dazu mit gutem Beispiel voran. Haben Sie erst einmal gelernt, Probleme wirklich zu durchdringen, zeigen Sie mit Ihrem Vorbild anderen, wie auch Sie mit Problemen umgehen können. Das ist eine entscheidende Voraussetzung für die Skalierbarkeit Ihres Unternehmens. Die Fähigkeit, Probleme zu durchdringen und zu verarbeiten, ist deshalb so wichtig, weil Sie sie für den Rest Ihres Lebens täglich werden brauchen können. Wenn Sie nicht länger die Schuld bei anderen suchen, sondern zu Ihrer eigenen Verantwortung stehen, verändert sich damit alles. Sie sind dann nicht länger Opfer der Umstände, sondern schaffen sich Ihre eigene Realität. Wie Sie am besten mit einer Krise umgehen. Mir liegt viel daran, dass Sie Verantwortung übernehmen und sich Ihrer Rolle in dem, was passiert ist, bewusst werden. Sich wie ein Opfer zu verhalten, ist das Gegenteil von dem, was ein Großmeister tut. Gleichzeitig lässt sich natürlich nicht leugnen, dass es Dinge gibt, die außerhalb unseres Einflusses liegen. Wie wir aus der Pandemie gelernt haben, die Anfang 2020 ihren Anfang nahm, müssen wir mit äußeren Einwirkungen leben, die nichts mit unseren Entscheidungen zu tun haben. Es gibt vieles, was wir nicht zu verantworten haben. Es passieren negative Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. 10 Typen von Krisen. 1. Gesundheit. 2. Technik oder Digitales. 3. Organisatorisches. 4. Gewalt. 5. Rache ehemaliger Mitarbeiter. 6. Rufmord. 7. Finanzielles, individuell oder eine Marktkorrektur. 8. Schwarzer Schwan. 9. Persönliches. 10. Umwelt. Krisen haben unterschiedliche Lebensspannen. Manche dauern eine Stunde und andere ein Quartal oder gar ein Jahr. Ebenso wenig wie Börsen vertragen Unternehmen Ungewissheit. Das Unbekannte erzeugt Angst. Wenn eine Krise eintritt, wächst die Verantwortung eines Unternehmensführers um ein Vielfaches. Während der erhöhten Ungewissheit machen viel zu viele Unternehmensführer den Fehler, sich in Schweigen zu hüllen. In Ermangelung eines Planes haben sie das Gefühl, es wäre besser, sich nicht zu äußern, als womöglich das Falsche zu sagen. In einer Krise zu schweigen ist ein Beispiel für eine Entscheidung für den einfachen statt für den effektiven Weg. Die Bedeutung einer regelmäßigen und guten Kommunikation ist in einer Krise sogar noch größer als sonst schon. Wenn alle die Nerven verlieren, obliegt es ihnen als Führungskraft, der Fels in der Brandung zu sein. Entschlossenheit, Widerstandskraft und die ruhige Durchdringung und Verarbeitung von Problemen sind in solchen Zeiten besonders wichtig. Mit der Art, wie Sie reagieren, bewirken Sie eine Verkürzung oder Verlängerung der Krise. Lassen Sie uns jede Krise auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Was die Lebensspanne einer Krise verkürzt oder verlängert? 1. Ihre Strategien. 2. Ihr Grad der Ausgeglichenheit. 3. Ihre Überbewertung einer Krise, wenn Sie aus einer 3 eine 9 machen. 4. Ihre Unterschätzung einer Krise, wenn Sie aus einer 9 eine 3 machen. 5. Ihre Fähigkeit, 5 Schritte vorauszudenken. Es gibt keinen Grund, warum Sie sich die Schuld für einen Unfall oder eine Pandemie geben sollten. Sie haben die Krise nicht verursacht. Entscheidend für Leben oder Tod Ihres Unternehmens ist Ihre Reaktion auf die Krise. Nutzen Sie die Mathematik und verwenden Sie die Formel Investition, Zeit, Rendite, IZR. Wenn Sie denken, meine Betonung der Notwendigkeit, zur eigenen Verantwortung zu stehen, schieße übers Ziel hinaus, bekenne ich mich uneingeschränkt schuldig. Verarbeitung hat sehr viel mit Perspektive zu tun. Anstatt die Schuld bei externen Ereignissen zu suchen, müssen Sie sich sowohl als Verursacher eines Problems als auch als dessen Verarbeiter verstehen. Das ist beileibe keine weiche Fähigkeit und zudem eine, die ich nicht genug betonen kann. Ebenso wenig kann ich genug betonen, dass erfahrene Verarbeiter sowohl über emotionale als auch über analytische Werkzeuge verfügen. Lassen Sie uns jetzt diese analytischen Muskeln einsetzen. Die meisten Probleme haben mit Zeit und Geld zu tun. Wir treffen schlechte Entscheidungen, wenn wir nicht beides bei unserer Verarbeitung berücksichtigen. Amateure reagieren als erstes und schalten erst dann den Kopf ein. Sie entscheiden emotional und rechtfertigen ihre Entscheidung anschließend logisch. Oh, ich werde nicht jetzt sofort Geld für neue Mitarbeiter ausgeben, solange die Dinge noch so unsicher sind. Oder Sie sagen vielleicht, diese neue Software ist cool, wir müssen sie unbedingt schon morgen haben. Was Sie in diesen Äußerungen hören, sind Emotionen. Ein Stoiker würde Ihnen raten, bedachtsamer vorzugehen. Die Software ist vielleicht cool, aber haben Sie durchgerechnet, wie lange Sie brauchen werden, bis sich die Investition bezahlt gemacht hat? Haben Sie sich die Zeit genommen, die wahren Kosten einer Neueinstellung zu ermitteln? Gehalt und Zulagen sind nur ein Teil der Gleichung, sowie das Umsatz plus, das diese Person Ihnen bringen wird? Sie können keine Entscheidungen treffen, ohne sie sorgfältig zu analysieren und mehrere Schritte vorauszudenken. Ich habe vermutlich 1 Million Mal IZR zu meinen Mitarbeitern gesagt. Vielleicht hängt es Ihnen schon zu den Ohren heraus, aber Sie wissen, wie wertvoll es ist. Hier ist die IZR-Formel. I ist gleich Investition. Wie viel Geld wird es uns kosten oder einsparen? Z ist gleich Zeit. Wie viel Zeit wird es uns kosten oder einsparen? R ist gleich Rendite. Berücksichtigen Sie die finanzielle und zeitliche Rendite bei Ihrer Entscheidung. Beginnen Sie, bevor Sie eine Entscheidung treffen, mit der Dreierregel, indem Sie drei unterschiedliche Ansätze für den Umgang mit dem Problem entwickeln, jeder mit einem anderen Preisschild. Wenn jemand noch nicht weiß, wie ich arbeite, kommt er vielleicht mit einer Idee zu mir und sagt, so viel wird es kosten. Ich bitte die betreffende Person dann um zwei weitere Vorschläge. Drei unterschiedliche Vorschläge oder Kostenprognosen zu haben, hilft, mehr aus dem verfügbaren Geld herauszuholen. Drei Vorschläge zu haben, gibt Ihnen die Chance, den Wert der von Ihnen ergriffenen Maßnahmen zu maximieren. Und erzählen Sie mir nicht, dass Sie nur eine Option hätten. Wenn Sie das denken, machen Sie eher weniger als mehr aus Ihrem Geld. Ermitteln Sie als nächstes Ihren Zeitrahmen. Angenommen, Sie können etwas in 6 Monaten schaffen, wenn Sie 100.000 Dollar investieren, und in 3 Monaten, wenn Sie 200.000 Dollar springen lassen. Dann können Sie sich fragen, lohnt es sich, doppelt so viel Geld auszugeben, um das Projekt in der halben Zeit fertigzustellen? Diese Entscheidung ist eine Kombination aus Cashflow und Dringlichkeit des Problems. Wenn es absolut eilt, tun Sie gut daran, das zusätzliche Geld zu investieren. Wenn Sie dazu allerdings Geld aufnehmen müssen, sollten Sie natürlich auch die Kapitalbeschaffungskosten mit berücksichtigen. Nachdem Sie Kosten und Zeit berechnet haben, ermitteln Sie die Rendite. Angenommen, ein Projekt, das Sie 200.000 Dollar kostet und ein Jahr in Anspruch nimmt, verringert Ihr Risiko, Kunden zu verlieren, um 8%. Gegenwärtig gehen bei Ihnen 30.000 Bestellungen pro Jahr ein. 8% von diesen 30.000 Aufträgen entsprechen 2.400 Aufträgen. Wenn jeder Auftrag 200 Dollar wert ist, beträgt die Gesamtrendite 480.000 Euro. Sie brauchen kein Mathegenie zu sein, um zu erkennen, dass sich diese Investition lohnt. Aber Sie müssen etwas tiefer in die Zahlen einsteigen. Erstellen Sie eine Liste der blinden Flecken und der Dinge, die bei dieser Entscheidung schieflaufen können. Man kommt leicht darauf, was gut gehen kann, aber es ist wichtig, die Kehrseite der Medaille im Blick zu behalten. Knöpfen Sie sich eine Seite aus Dale Carnegies Buch »Sorge dich nicht, lebe« vor und betrachten Sie das Worst-Case-Szenario. In dieser Situation ist das Schlimmste, was passieren kann, dass Sie Ihre 200.000 Euro verlieren. Können Sie damit leben? Wird es Sie in den Ruin treiben? Sie sollten Ihre Entscheidung auf die Kenntnis Ihres Gesamtrisikos gründen, anstatt nur auf das positive Potenzial zu schauen. Die Menschen neigen dazu, ihre Entscheidungen mit Zahlen zu rechtfertigen, die sich auf den optimalen Fall beziehen. Sie müssen jedoch mit ihren Annahmen realistisch bleiben. Selbst wenn die Investition Ihnen lediglich hilft, 4% Ihrer Policen zu sichern, blicken Sie immer noch auf ein Ertragsplus von 240.000 Euro. Selbst wenn Sie auf die benötigten Mittel 12% Zinsen zahlen müssen, wodurch Ihre Warenkosten auf 224.000 Euro steigen, lohnt es sich noch. Überhaupt ist es bei jedem Projekt eine gute Idee, den Break-Even-Punkt zu ermitteln, bevor Sie sich darauf einlassen. Das erfordert keine höhere Mathematik. Sie müssen einfach nur die IZR-Formel auf der Basis vernünftiger Vorhersagen berechnen. Das heißt nicht, dass Sie einen höheren Abschluss im Rechnen vorweisen müssen. Es heißt lediglich, dass Sie bei den Zahlen nicht pfuschen und mehrere Ausgänge berücksichtigen, wie Sie es im Übrigen grundsätzlich tun sollten. IZR ist eine entscheidende Fähigkeit und eine, die Sie regelmäßig benötigen werden.